Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut. Den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Eigentlich sollte das hier die letzte Folge für 2024 werden. Jetzt ist es die erste in diesem Jahr, aber wir schauen trotzdem nochmal zurück. Und damit herzlich willkommen zum Jahresrückblick. Diesmal mit uns beiden, mit den Hosts von Ganz schön laut. Hallo Steven.
Hallo Ninia. Na? Ich habe mir schon überlegt, ob Leute sich fragen, ob wir beide nicht ein und dieselbe Person sind, weil wir nie im selben Podcast auftauchen. So ein bisschen wie, hat man dich und Batman jemals im selben Raum gesehen? Nein.
Genau.
Und jetzt werden wir dieses Mysterium auflösen. Wir sind gar nicht dieselbe Person.
Nein. Und uns gibt es wirklich beide. Mhm. Und wir beide moderieren diesen Podcast sehr, sehr gerne. 2024 war ganz schön laut. Wie geht es dir so kurz nach Jahresbeginn?
Ich habe ja, seit ich denken kann, immer dieselbe seltsame Vorstellung davon, dass das alte Jahr endet und das neue Jahr beginnt und es dann einen frischen Anfang gibt und alle gut drauf sind und es ist total super und alle Vorsätze halten sich mega lange. Und dann dauert es immer so 2-3 Tage, bis dann irgendeine Bombe explodiert. Also im besten Fall nicht wörtlich, aber im dennoch ist es immer ganz seltsam. Also ich mache ja viel Politikjournalismus und Innenpolitik und da war es natürlich schon geprägt von allen möglichen Schlagzeilen aus den USA und Deutschland. Also von daher, es begann schon sehr arbeitsam. Wie geht's dir denn?
Ja, jetzt wieder ein bisschen besser. Ich habe tatsächlich so ab Mitte Dezember bin ich quasi untergetaucht, weil wir Selbstständigen kennen das, einfach einen Infekt ignoriert habe, den ich hatte. Und dann hat sich da eine Bronchitis draufgesetzt und dann hatte ich noch eine Rippenfellentzündung und so. Und war wirklich richtig lange krank, also so lange wie noch nie in den letzten 10 Jahren und auch so, dass meine Familie mich über Weihnachten zurückgelassen hat und den Rest der Familie besucht hat und so.
Oh
nein. Und ich saß hier alleine und habe Netflix geguckt. Es war für mich sehr wohltuend, glaube ich. Und jetzt bin ich so langsam auf dem Weg der Besserung, aber nichtsdestotrotz bekomme ich natürlich trotzdem das Weltgeschehen mit und habe so gedacht, ja, man hat gar keine Atempause, also so diese vielbeschworenen leeren Tage zwischen Weihnachten und Silvester und Jahresbeginn und so, da war schon trotzdem sehr, sehr viel los.
Hast du das Gefühl gehabt oder geht's dir gut, wenn du das Telefon mal ein bisschen zur Seite legst oder hast du das Gefühl, boah, ich verpasse hier mega viel, schnell wieder aufsammeln, auch wenn ich da möglicherweise mit schlechten Nachrichten bombardiert werde?
Nee, tatsächlich habe ich gemerkt, dass mir das Weglegen des Telefons sehr, sehr gut tut oder vielleicht nicht das Weglegen des Telefons, aber das Löschen von diversen Social-Media-Anwendungen. So Nachrichten lese ich eh morgens dann mal, dass ich in verschiedene Medien reingucke und mir so die Schlagzeilen angucke oder Artikel abspeichere. Aber gerade so ich bin ja hauptsächlich bei Instagram unterwegs und da hatte ich so über den Jahreswechsel, aber auch schon im letzten Jahr oft das Gefühl, ich kann gar nicht mehr unterscheiden. Also so dann noch mit Wahlkampf in Deutschland, das, was international passiert, sieh dir diesen süßen Otter an, das ist das Gimmick, was du brauchst und das war alles so auf einer Ebene und mein Kopf hat nicht mehr geschafft, das so zu unterscheiden. Deswegen versuche ich da auch gerade noch sehr bewusst mit umzugehen, mal gucken, wie lange das anhält.
Das ist wirklich ein Riesentrouble, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, dann ist dieses, ja, dann liest doch weniger Nachrichten oder leg das Telefon noch weg oder löscht doch die Apps, auch gar nicht so einfach, weil das ist ja irgendwie Teil des Jobs, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist auch nicht jede halbe Stunde, die man auf Twitter oder Instagram verbringt, berufsbezogen. Aber man weiß auch nicht, wann es was ist. Also ich ertappe mich manchmal, dass ich dann abends oder nachts auf der Couch sitze noch, kurz vorm Bett gehen, irgendwas entdecke und schnell noch irgendwas reinballere an Gedanken. Ich bin auch manchmal schon dann richtig an den Schreibtisch gegangen und habe dann noch irgendwie Text geschrieben zu irgendwas nachts. Irgendwie, ne, völlig verrückt.
Gut, aber dann hat es ja auch irgendwie einen produktiven Anstoß, ne? Also hast du so Apps oder bestimmte Kontrollmechanismen, wo dir gesagt wird, hey, jetzt musst du mal, du bist schon zu lange hier auf dieser App, du musst mal schließen?
Über Netflix, ne? Guckst du überhaupt, ne? Genau. nee, gar nichts. Also ich mache das ganz anders tatsächlich, indem ich mir mehr Freizeit in mein Leben reindrücke. Also es ist einfach so, dass ich im Prinzip, zu viel arbeite seit immer schon. Ich habe mit Ende 20, als ich dann mit dem Studium fertig war und meine ganzen Werkstudijobs dann zu Ende ging, bin ich erst bei ThyssenKrupp angefangen und dann in einer Investmentgesellschaft. Und da habe ich im Prinzip 80 Stunden die Woche gearbeitet.
Ja.
Und im Prinzip dann falsch gelernt, immer so viel gearbeitet. Jetzt bin ich seit einigen Jahren selbstständig. Und da arbeite ich so viel, dass ich nicht mehr schaffe, irgendwie so ein reelles Leben zwischen Privat und Beruf aufzubauen. Also da leiden auch Beziehungen und alles. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir einfach Freizeit reingeprügelt. Ich habe vor ein paar Jahren mir eine PlayStation gekauft und zocke da natürlich immer super gerne. Dann habe ich mir jetzt letztes Jahr eine Kamera gekauft, eine ziemlich gute. Also ich habe auch früher fotografiert, ich habe auch mal kurze Zeit Produktfotografie gemacht. Und jetzt habe ich tatsächlich den Sport wiederentdeckt als Teil auch von so einem größeren Neujahrsvorsatzpaket und merke, das sind so zwei, drei verschiedene Dinge, wo ich komplett abtauche, das Telefon zur Seite lege, keine Nachrichten mehr lese, sondern irgendwie aufschaue, merke, oh krass, das, jetzt sind ja wieder zwei, drei Stunden vergangen und das ist eigentlich total gut. Also das ist mehr Freizeitwagen sozusagen.
Ja. Mal zurück zu den großen Nachrichten. Gab es für dich so einen historischen oder großen Moment letztes Jahr, wo du dachtest, ja, das wird mir auf jeden Fall im Kopf bleiben?
Also ich habe schon das Ampel aus oder das Aus der Regierungskoalition als etwas sehr Wichtiges und Relevantes erlebt. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass jenseits davon die Wahl von Donald Trump eine große Rolle gespielt hat oder spielen wird für die gesamte internationale Politik. Und zwar nicht nur im Ressort Außenpolitik, sondern auch im Ressort Innenpolitik, weil du siehst, dass dieser gesamte Schattenbereich und dieser ganze Nebel drumherum, der ist halt rechtsextrem angemalt. Und das ist ja mein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Deshalb kann ich da auch gar nicht so richtig weggucken. Aber es ist halt nur, wenn man es so betrachtet, eine von vielen Meldungen, ne? Also die rechtsextreme Marine Le Pen in Frankreich, die Postfaschistin Giorgia Meloni in Italien, der rechtsextreme Red Wilders, die FPÖ in Österreich. Also das sind ja alles so Wahlgewinner aus einem extremistischen rechten Raum, die jetzt nicht mehr wie früher bei uns, die NPD, das sind so drei, vier Idioten, die vorm Schulhof stehen und ausgegrenzt werden und wirklich niemals irgendwas zu sagen haben werden in einer politischen Position. Und das sind jetzt plötzlich Leute, die in die Mitte der Gesellschaft reinrutschen, ne? Irgendwelche Rechtsextremen, die in Österreich beim Bundespräsidenten da stehen, eingeladen werden und mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Das sind teilweise die stärksten Kräfte. Auch in Deutschland, in einigen ostdeutschen Bundesländern ist die AfD die stärkste Kraft. Und da habe ich das Gefühl, da ist letztes Jahr hat sich das manifestiert und ist mit Donald Trump einfach so plakativ geworden. Und wenn man das so weitermachen wollte, das ging ja dann weiter über das Jahr 2025, der will Grönland und Dänemark militärisch angreifen, sich den Panama-Kanal militärisch holen, den Golf von Mexiko umbenennen, Kanada wirtschaftlich schaden. Also es ist so, mein Kopf will das gar nicht erfassen richtig. Ne? Ich bin 41 Jahre alt ich habe das noch nie erlebt, dass man sich jetzt, dass Leute sagen, ja gut, der ist halt auch ein bisschen bescheuert. Und dann denkst du, ja, aber der ist halt trotzdem der ehemalige und baldige US-amerikanische Präsident. Der kann einen Atomknopf drücken und dann ist irgendwo fliegt eine Atombombe los. Also es ist halt völlig absurd. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mir, also das ist halt die Welt, in der wir jetzt leben, ne?
Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, wir nehmen jetzt gerade auf, einen Tag nach dem Parteitag der AfD. Auch da ist jetzt, ne, apropos Nachrichten online lesen, so die Schlagzeile, die ich gelesen habe und was ich so drüber gehört habe, war so, dass da mit Mäßigung und so, soweit man bei Rechtsradikalen von Mäßigung sprechen kann, überhaupt gar nichts mehr ist. Ne? Also, dass auch die Rede von Alice Weidel so bewertet wurde, dass sie in Häkchen endlich mal ehrlich sind und wirklich sehr, sehr konkrete rechtsradikale Inhalte da transportieren. Hm. Und dann auch so nach deiner Aufzählung habe ich gerade so gedacht, ja, okay, cool.
Ja, freuen wir uns schön.
Ja, genau.
Wie ging es dir denn oder was sind denn so die großen Themen, die dich so 2024 bewegt haben?
Ja, was mich sehr bewegt hat, war natürlich der Prozess um Gisèle Pelicot. Einfach auch, weil ich natürlich sehr viel in feministischen politischen Umfeldern seit vielen Jahren unterwegs bin und so dieses, die Scham muss die Seite wechseln, auch wie sie damit umgegangen ist. Jetzt kommt das Buch ihrer Tochter auf Deutsch raus und so diese, glaube ich, diese Erkenntnis bei vielen Leuten, auch in meinem Umfeld, dass das ja in Häkchen ganz normale Männer waren, aus verschiedenen Schichten und Berufsfeldern und Altersklassen, die dieses Verbrechen mitgemacht haben und die ja beispielsweise auch vor Gericht von ihren Ehefrauen und Partnerinnen unterstützt wurden. Ich fand, da hat in großen Teilen eine sehr gute Berichterstattung stattgefunden und eine sehr gute Aufarbeitung von dem, was sexualisierte Gewalt eigentlich bedeutet und wie normalisiert die ist. Und es ist einfach so dieses große Thema, da gehören auch Femizide dazu, die natürlich im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon wieder Thema sind. Und ich weiß noch, dass ich beim Emotion Award war und eine Laudatio gehalten habe für die beiden Frauen, die den Instagram-Account Femizide stoppen gestalten. Und ich war so kurz vor der Laudatio und schaute auf mein Handy und dann kam die Eilmeldung, Olaf Scholz hat Christian Lindner entlassen. Und ich, es ist ein super ernstes Thema, ne? Aber alles davon. Aber ich habe so gedacht, auf diesem Stuhl, in diesem Saal, bei so einer schicken Verleihung, dachte ich so, ich weiß nicht, irgendwie geht alles den Bach runter. Das heißt, ja. Ist doch alles scheiße. Ja. Also das war etwas, was mich sehr, sehr bewegt hat. Und ja, alles, was du schon genannt hast, also eben auch gerade so die Politik in Deutschland, auch worüber ich mir auch sehr viele Gedanken mache, ist so die Kommunikation. In meiner Familie sind nicht alle der gleichen politischen Meinung wie ich, aber worin wir uns alle einig sind, egal wo wir stehen, ist so, dass man gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Und das offensichtlich, das beobachte ich auch bei Familienmitgliedern, überhaupt gar keine Bereitschaft da ist, zuzuhören, weil alle der Meinung sind, ja, es geht ja sowieso nur um Macht und nicht mehr um Inhalte. Die da oben in Häkchen erzählen sowieso die ganze Zeit nur Quatsch. Und da ist, glaube ich, viel verloren. Da bin ich gespannt, ob man das in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren irgendwie noch aufholen kann. Und auch wie wir eben halt mit Fake News und so weiter umgehen, ne? Wenn ich mir dann so Links in Familiengruppen angucke oder so.
Ich meine, das Problem ist natürlich grundsätzlich, und da kommt natürlich irgendwie alles so zusammen, ist, dass jetzt beispielsweise die Bundestagswahl 2025, also die Spitzenkandidaten dort sind alles etablierte Politiker, die in den vergangenen Jahren die Zustände herbeigeschafft oder dafür verantwortlich sind. Also Olaf Scholz, der Bundeskanzler, mit dem eben jetzt auch alle sehr unzufrieden sind. Der tritt an für seine Partei, sein Vizekanzler tritt an für seine Partei, der Dritte im Bunde tritt an für seine Partei. Friedrich Merz ist der einzige Neue und dabei ist der Mann auch irgendwie 70 und der ist aus den 90ern rausgeflogen, wurde von Angela Merkel entmachtet und hat zweimal also den Kampf um den Parteivorsitz verloren, um dann beim dritten Mal wieder zurückzukommen. Also das ist auch alles so, du hast kein einziges frisches Gesicht, du hast niemanden, der sagt, ich stehe für etwas anderes und etwas für Neues. Selbst die AfD, die noch nie in Regierungsverantwortung war in Deutschland, selbst die machen so einen total abgehalfterten Eindruck. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass was dieses Land total dringend braucht, ist Frische und etwas Neues und Innovation. Und die Leute, die für das exakte Gegenteil stehen, kommen jetzt und bewerben sich bei mir um meine Stimme.
Ja, genau das.
Und gleichzeitig, und ich meine, also ich habe ja so eine Theorie, dass es gar nicht so nicht nur funktionale Gründe hat, warum alles so ist, wie es ist, sondern dass es auch ganz viele emotionale Gründe hat. Und ich glaube, das Allermeiste hat auch schlichtweg mit China zu tun oder anderen Ländern, die für uns immer so abgehängt waren. Also wir waren made in Germany, wir waren Exportweltmeister und Weltmeister der Herzen und irgendwie ne, Ingenieursbude und wir können dies alles und Maschinen bauen und exportieren und Autos und weiß ich nicht. Jetzt stellt sich heraus, ja, die Chinesen können auch Autos. Und die können Außenpolitik und alles das, was wir damals über Entwicklungshilfe versucht haben zu steuern, deutlich besser. Die sammeln die Länder ein, treiben die in die Verschuldung, bauen denen aber auch viel Infrastruktur und gleichzeitig schaffen die so viel auch Innovation, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir stehen da und stellen fest, okay, also jetzt nur ein Beispiel, im direkten Vergleich ist mein VW viel schlechter als das chinesische Auto.
Ja.
Und das ist etwas, was die Leute völlig fertig macht. Und wir haben systemische Probleme. Also es ist jetzt nicht so, es kommt irgendwie eine Wirtschaftskrise oder Corona, dann ist das überwunden, dann geht alles weiter, sondern wir haben ja sowohl einen Arbeitskräftemangel als auch einen Fachkräftemangel, als auch Ausbildungsdefizite. Wer kleine Kinder hat, weiß, dass immer noch Medikamente knapp sind. Wir haben ein Riesenthema bei der Pflege. Und so weiter und so fort. Also es sind ja Sachen, die du mit einem gigantischen Kraftakt nur lösen kannst. Und der wiederum würde Schmerzen verursachen. Der ist unangenehm, der tut weh, wir müssen verzichten und so weiter und so fort. Und was jetzt aber die Politik oder die Spitzenpolitik macht, ist den Leuten zu sagen, ihr müsst euch nicht verändern. Wir werden alles wieder so machen, wie es früher war. Und zwar nicht im Sinne von, wir rollen die Zeit technologisch zurück, sondern wir sorgen dafür, dass die Deutschen wieder an der Spitze sind und exportieren und Wirtschaft und Wohlstand und alles. Und wir sind unser Platz in unserer Welt und so. Und dafür, und du musst dich für, also es wird sich nichts verändern. Du kannst dein Auto weiterfahren, du musst nicht mehr Steuern bezahlen, die Schuldenbremse bleibt. Und die einzigen, wo wir sparen, sind die Ausländer und die Armen und neuerdings die Kranken. Aber ansonsten, ich sage sehr überspitzt, der heterosexuelle, christliche, westdeutsche, weiße, alte Mann, der muss gar nichts verändern.
Ja.
So, der ist weiterhin das Maß aller Dinge. Und du stellst einfach fest, ja, das stimmt einfach auch per se nicht. Zum Glück. Wir haben ja viel mehr Vielfalt und Durchmischung. Also ich meine, dieser Podcast, der von wem auch immer gehört wird, wird moderiert von einem nicht weißen Mann und einer weißen Frau mit Behinderung.
Ja.
Also das muss man einfach mal sagen. Und dass wir beide hier sitzen und Podcast-Hosts sind, das war vor 20 Jahren jetzt auch nicht unbedingt denkbar.
Wahrscheinlich nicht, nee. Jetzt haben wir so viel rumgejammert. Gibt es eine gute Nachricht für dich aus dem letzten Jahr?
Ich finde, die andere Seite von beispielsweise Gisèle Pelicot oder ihrem Ehemann, dem Täter Dominique Pelicot, ist ja, dass dieses Verfahren stattgefunden hat.
Ja.
Und dass es öffentlich wurde, dass es Verurteilungen gab, dass es keine Ermittlungspannen gab oder Justizskandale oder was auch immer. Dass es irgendwie aufgedeckt wurde, dass es irgendwie ermittelt wurde, dass es zu einer Anklage gekommen ist, dass die Betroffene, dass das Opfer und ihre Familie so stark und auch als die Starken und die mit der Deutungshoheit dargestellt wurden. Es hätte alles auch anders kommen können. Mein Moment der Gisèle Pelicot war ja Ende Januar die sogenannte Forumstudie über den Kindesmissbrauch in der evangelischen Kirche. Ich selber bin ja evangelischer Christ und evangelischer Theologe, von daher hat mich das auch sehr bewegt und angefasst. Aber ich bin auch dort froh, dass es endlich an die Öffentlichkeit oder ans Licht gekommen ist, weil jetzt wissen wir, wie die Zustände sind und jetzt kann man, wenn man will, auch da etwas gegen tun. Und ich merke, es gibt auch ein anderes Bewusstsein, sich damit auseinanderzusetzen in der Gesellschaft, es nicht mehr einfach sein zu lassen. Also meine Beobachtung war ja immer, sexuelle Übergriffe werden nur dann thematisiert, wenn es Ausländer sind, ne? Wenn es ein Ehrenmord ist, ja. Oder wenn es irgendwie Kölner Dingens und Neuköllner Bummens und weiß ich nicht. Bei Gruppenvergewaltigung, das ist ja das neue Lieblingswort der Konservativen, weil dann sofort irgendwie hier arabische Jungs im Kopf sind, aber dass dann das Priester, Stiefvater oder weiß ich nicht, auch viele Frauen in Pflegeberufen beispielsweise oder diese Geschichte mit Gisèle Pelicot, Josef Fritzl wurde jetzt gerade angeklagt, also dass das überhaupt so ist, wie du sagst, über alle Gesellschaftsschichten, alle Milieus, alle Nachbarschaften und Ethnien, dass das jetzt öffentlich wurde und wir uns damit beschäftigen, dass das Wort Femizid überhaupt irgendwie in die Gesellschaft geschafft hat. Es dauert alles sehr lange, aber es ist unausweichlich, wie so eine Walze bewegt es sich nach vorne. Und das finde ich schon gut und zeigt sich auch an diesen Dingen.
Ich meine, einer meiner Lieblingsmomente letztes Jahr war eben diese Geschichte rund um Marlene Engelhorn, die ja 25 Millionen erbt und gesagt hat, sie verteilt das und sie entscheidet eben auch nicht selbst, wer das bekommt, sondern setzt da so einen Beirat ein. Und da habe ich gedacht, das ist doch vorbildlich für die Zukunft, wenn man sich anschaut, dass die Reichen immer reicher werden und immer weniger Leute zusammen so viel mehr besitzen als viele, viele arme Menschen. Wenn die Politik es schon nicht schafft, Reichtum zu besteuern, finde ich das sehr vorbildlich, wenn dann solche Menschen sagen, okay, wir fangen mit unserem Geld irgendwie sowas an.
Müssen wir eigentlich spielen?
Ja, wir müssen spielen. Wir spielen jetzt das erste Spiel und zwar alles auf Zeit, anderthalb Minuten und wir stellen uns gegenseitig die Fragen. Ich habe die Stoppuhr hier schon vorbereitet.
Okay.
So, los geht's.
Ganz schön knapp, alles auf Zeit.
Du hast gesagt, du tauchst jetzt ab in deinen Sporttunnel. Welche Sportart würdest du gerne mal ausprobieren?
Ich glaube, ich würde noch mal gerne das Tauchen ausprobieren. Ich habe eine, alles auf Zeit. Ich habe eine Wassertiefenangst. Ich hoffe, dass ich die irgendwann überwunden bekomme und dann probiere ich es mit dem Tauchen noch mal. Welche App hat dein Leben besser gemacht?
Gar keine. Ich habe da lange drüber nachgedacht, aber es gibt tatsächlich, also außer die App, mit der ich meine Periode tracken kann, gibt es, glaube ich, kaum eine, die mein Leben besser gemacht hat. Mhm. Was hast du immer im Kühlschrank?
Joghurt und Frischkäse. Esse ich immer gerne. Ich versuche da jetzt auf so eine vegane Variante zu wechseln. Ich esse also puren Joghurt, purer Frischkäse mit ein bisschen Sojasauce einfach drauf, einfach zwischendurch snacken. Perfekt. Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch?
Aktuell liegt auf meinem Nachttisch von Jennifer Egan. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Entschuldigung, das ist sie, die ist Pulitzer-Preisträgerin, meine ich, und das ist ein Roman, Candy House, genau, Candy House heißt es, ein Roman aus verschiedenen Sichtweisen über eine App, die Erinnerungen speichert und der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Oh. Und das Lustige daran ist, dass Jennifer Egan, als sie studiert hat, eine Beziehung mit Steve Jobs hatte, der in ihrem Schlafzimmer einen Macintosh-Computer installiert hat. Also es war irgendwie total wild.
Das klingt auch so.
Und ich lese ja vor allem abends rein unterhaltsame Sachen und nur fiktional. Und deswegen liegt das gerade auf meinem Nachttisch. Welche Überschrift möchtest du gerne über dich lesen?
Über mich? hat die Aufklärung beim Thema Kindesmissbrauch in der evangelischen Kirche bedeutend nach vorne gebracht. Ist das, woran ich arbeite.
Wir sind schon lange über der Zeit, aber willst du eine letzte Frage stellen, dann ist es so schön ausgeglichen.
Ja, welcher Song soll auf deiner Beerdigung gespielt werden?
Oh, das weiß ich schon sehr lange.
Gut, dass du fragst.
Ja, wirklich.
Ich dachte, du fragst nie.
immer diese schnellen Fragen. Ich weiß gar nicht, wie unsere Gäste das, das machen. Wie heißt denn die... Oh, ist schön, wenn mich jemand fragt und ich weiß gar nicht, wie die Band und der Song heißt.
Das Vorsingen.
Ja. Warte mal, ich google ganz kurz den...
Wenn das einer meiner Gäste machen würde, der wird einen auf die Mütze bekommen.
Ja?
Ja, sicher. Nein. Aber ich würde mich natürlich todeslustig machen.
Green, wie heißt denn die Band aus dem... Was? Green Day, genau.
American Idiot? Nein.
Nein. Good Riddance, Time of Your Life.
Okay.
Genau.
Fantastisch.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
So, okay, ja, dann gucken wir mal ein bisschen, jetzt haben wir so über die Weltlage gesprochen, können ja mal ein bisschen auch in unseren Podcast reinschauen im letzten Jahr. Gab es irgendwas bei dir, was grandios schiefgegangen ist?
Also ich muss einmal ein Geheimnis lüften. Dieser Podcast wird von Nini und mir moderiert. Und ich sage nicht, wer von uns beiden relativ gut vorbereitet und organisiert ist. Und wer das möglicherweise ein bisschen weniger ist. Das führt sowohl in der Vorbereitung als auch in der Nachbereitung wirklich dazu, dass ich mich, also ich weiß tatsächlich nicht mehr, was passiert ist. Ich weiß nicht mehr, mit welchem Gast ich gesprochen habe, was das Thema war, was irgendwie da die Schwerpunkte des Gesprächs waren. Das hat null damit zu tun, dass mir die Leute egal sind. Es ist einfach so, dadurch, dass ich nicht so viel damit beschäftigt bin, sondern hier irgendwie reinstolpere, das Skript vorher irgendwie kurz überflogen habe, dann haben wir irgendwie das Gespräch. Dann habe ich meistens im direkten Anschluss immer irgendwelche Termine, Telefonate, muss dann irgendwas machen. Dann fliegt mir das immer so aus dem Kopf. Aber woran ich mich tatsächlich erinnere, ist mehrfach, dass irgendwelche technischen Sachen nicht funktioniert haben.
Ja, das also, ist bei mir genauso. Genau. Also wirklich. Oder dass halt das Mikrofon nicht da war.
Mikrofon ist nicht da. Das Mikrofon funktioniert nicht.
Bandauto in der Garage oder so. Also es war dann.
Oder auch, also das ist das Schönste, wenn unsere Techniker dann sagen: Ist das denn auch die richtige Seite, in die du reinsprichst? Dreh das mal, zeig der goldene Kreis irgendwie auf dein Gesicht. Also solche Sachen sind natürlich immer ganz hervorragend. Davon abgesehen, so richtig schief gelaufen ist, glaube ich, kaum etwas.
Nee, wir sind ja schon richtig in der Übung. Aber das geht mir ähnlich, dass ich danach, ich glaube, das ist auch so eine Moderatorenkrankheit, dass man direkt danach Inhalte und so sofort wieder vergisst, weil sie halt nicht mehr wichtig sind, aussortiert werden und die nächsten Sachen irgendwie vorbereitet werden. Was ja nicht heißt, dass einem diese Gespräche oder auch die Inhalte nicht wichtig sind. Gibt es jemanden, an den oder die du dich vielleicht trotzdem erinnerst, wo du denkst, oh, da hätte ich jetzt noch 3 Stunden weiter quatschen können?
Also mir geht es tatsächlich häufig so, dass ich denke, ach krass, 60 Minuten sind vorbei. Gleichzeitig ist es so, ich habe so aus meinem früheren Leben, da war ich Personalchef und habe ganz, ganz viele Vorstellungsgespräche geführt. Und ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, wann 60 Minuten erreicht sind. Also ich denke dann immer in so Viertelstunden-Stücken. Also 15 Minuten das, dann 15 Minuten das, dann nochmal. Und ab der letzten 15 Minute, da geht es im Prinzip dann schon so in Richtung Ausfahrt. Von daher, also tatsächlich sind meine Gespräche sind dann, kaum, dass ich auf die Uhr gucken muss, dann habe ich dann schon so ab der 30-Minuten-Marke, 40-Minuten-Marke, bin ich dann schon so, dass ich so innerlich dann schon den Mantel anziehe und so. Und genau, ja, war schön mit dir, ciao. Und dann landen wir dann meistens so Punkt 60 Minuten. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir digital und virtuell aufnehmen. Ich glaube, wenn ich bei irgendwem auf der Couch sitzen würde und wir hätten eine Kaffeetasse in der Hand, dann müsste man schon gucken, dass man nicht die 3-Stunden-Marke sprengt.
Ja.
Jetzt ist es auch so, das hört man natürlich auch dort, wo ich die Leute persönlich kenne, weil ich mit denen schon zusammengearbeitet habe oder wir auch irgendwie in irgendeiner Form befreundet sind oder was auch immer. Da merkt man, glaube ich, ist das Gespräch auch nochmal irgendwie ein anderes. Ne? Also jetzt, gilt für fast alle meine Gäste, aber jetzt ziehe ich ihn mal raus, den Burak Yilmaz, den kenne ich, wir kommen beide aus Nordrhein-Westfalen, waren beide irgendwie im Ruhrgebiet und so, und da merke ich, okay, ich glaube, wir brauchen auch kein Skript und nix, wir setzen uns einfach beide hin und machen einfach unsere Bro-Sachen, so gefühlt, und dann kommt irgendwie ein Gespräch bei rum, und das empfinde ich als riesiges Privileg, dass ich einfach mit coolen Leuten Teile, teilweise kenne ich die, teilweise eben auch nicht, das machen kann. Und an der Stelle würde ich das auch noch gerne sagen wollen, dass es so alles geschmeidig funktioniert, hat ja auch damit zu tun, dass eine Redaktion, dass Recherche, richtig, Schnitt, Produktion, Technik, dass da Menschen im Hintergrund sind, denen wir beide oder ich und du hart Danke sagen müssen und wollen, die das wirklich fantastisch machen. Also das ist auch so geil. Ich mache immer irgendwas, Freestyle, sag dann ciao und sehe dann 2 Tage später auf Instagram so perfekt gestaltete Kacheln mit so Zitaten und denke so, wow, das war ich? Das ist so unser Gespräch? Crazy. So, das ist so, ja, genau.
Ja, das ist tatsächlich immer sehr, 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 sehr gut vorbereitet. So, dass man das wirklich so machen kann, wie du gesagt hast. Man kommt irgendwie in den Raum, man guckt sich das Skript an und dann, jo, los geht's mit dem Gespräch. Aber ich fühle mich, ob ich die Leute vorher kenne oder nicht, wirklich dann schon sehr allumfassend informiert. Und man muss auch sagen, auch unsere Gäste sagen das zumindest in meinen Gesprächen recht häufig, dass sie so irgendwie sagen, boah, ihr seid ja gut vorbereitet und das habt ihr gefunden und wann habe ich das denn gesagt und so. Also das ist schon wirklich sehr gut. Mir geht's ähnlich. Also beispielsweise, ich habe ja mit Kübra Sekin gesprochen über Behinderung auf Theaterbühnen und in Filmen und so. Und das ist natürlich auch einfach ein Thema, dem wir beide nahe sind. Wir kennen uns sehr gut. Und dann hört man das sicherlich auch, dass da Freundinnen im Gespräch sind. Aber es gab auch viele andere Gäste, die ich sehr spannend fand. Wo ich viel gelernt habe, war von Ori Mittenmeier, der in einer Gewerkschaft engagiert ist und mit mir viel über allerlei Lieferanten, Fahrerinnen und Fahrer gesprochen hat. Und ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich nicht eine Person bin, die relativ häufig Essen nach Hause bestellt. Und da habe ich wirklich viel nochmal über Arbeitsbedingungen und Verträge und wie es ist, sich genau deshalb in der Gewerkschaft zu engagieren, wie es auch ist, vielleicht als nicht weiße Person sich in der Gewerkschaft zu engagieren. Da habe ich sehr, sehr viel dazu gelernt, unter anderem in der Folge. Also die ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben.
Ich bin gerade nochmal unsere Folgen durchgegangen und habe gesehen, Christoph Bautz, und da ist mir nämlich eine schöne Sache eingefallen. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde mit dem gesprochen, bis er dann fragte, sag mal, ist es richtig, dass dieser rote Punkt, der sonst bei Riverside immer aufleuchtet, wenn man aufnimmt, dass der diesmal nicht leuchtet?
Ja, das ist korrekt.
Und da sagte ich, ja, ich wollte dich nur testen, ob du auch wirklich aufpasst. Und da haben wir quasi, also es war nicht so, also 20 Minuten waren es. Und dann haben wir schon, also wir haben schon relativ lange und deep miteinander gesprochen, bis dann einer, das war nicht ich, er festgestellt hat, ah, du hast nicht auf den Aufnehmen-Knopf gedrückt.
Was ich übrigens auch sehr gerne weitergegeben habe aus meinem Gespräch mit Emily. Über so Medientrainings, ne? Also Emily hat eine Agentur, die Aktivistinnen und Aktivisten schult in Medienauftritten, ob das jetzt Talkshows sind oder was auch immer, Interviews. Und das beste Mittel, was ich jetzt schon ganz vielen Leuten weitergegeben habe, was sie mir beigebracht hat, war, wenn man etwas gefragt wird in einem Interview, zu sagen, das ist eine sehr gute Frage, Vorher möchte ich einmal loswerden. Und dann platziert man halt seinen Take, den man sich vorher schon vorbereitet hat. Und dann sagt man, und jetzt zu deiner Frage. Und dann dachte ich, das ist so einfach, oh mein Gott.
Ja, das erinnert aber auch hart an Martin Sonneborn.
Ja, aber immer, egal.
Vielen Dank für Ihre Frage, ich beantworte erstmal etwas anderes.
Genau, aber es funktioniert total gut. Also,
ja. Ja, ich glaube, was man als Mensch, der nicht in den Medien stattfindet oder Medien macht, sich einfach nicht vorstellen kann, weil man anders sozialisiert ist, ist die Tatsache, dass wenn man etwas gefragt wird, dass man nicht unbedingt antworten muss.
Ja, genau.
Und nicht auf diese Frage antworten muss. Genau. Ne? Also, und je nachdem ist es ja dann auch so, weiß ich nicht, Herr Scholz oder Herr Schulz, warum sind Sie so korrupt oder so? Dann muss er einfach, ja, ich bin ja gar nicht korrupt, sondern du kannst da ja nicht gewinnen, ne? Oder warum ist Ihre Regierung auseinandergeflogen? Welche Schuld tragen Sie? Das sind ja so wirklich reelle Fragen, die die Menschen auch haben. Aber du kannst als Politikerin oder als Politiker oder als, weiß ich nicht, prominenter Mensch, der da irgendwie ist, im Prinzip nur verlieren. Wenn du wie so ein freundliches, wie so ein treudover Hund einfach immer nur beantwortest, was die Leute dir sagen, dann kommst du relativ schnell in so eine seltsame Ecke und ja. Aber ich muss auch sagen, ich war letztes Jahr, war ja auch zumindest so die erste Hälfte geprägt von den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Und da habe ich mich immer gefreut, wenn ich auch mit ostdeutschen Menschen gesprochen habe. Ich bin ja, ich meine, wir beide können das, glaube ich, relativ gut nachvollziehen. Ich bin ja immer so ein bisschen dagegen, irgendeine Marginalisierung gegen eine andere auszuspielen. Ne? Also es endet dann immer so schnell in so einer Opferolympiade.
Ja, und
dann,
ja, genau.
So muss dann immer so ein bisschen an, ich glaube, das war der Ärzte-Song, auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein.
Genau.
Muss ich dann immer denken. Aber ich habe das Gefühl, es gibt so 2-3 Marginalisierungserfahrungen oder überhaupt Erfahrungen, die wir in Deutschland wenig wahrnehmen und teilweise auch wenig ernst nehmen. Das eine ist Armut. Das ist wirklich ein krasses Thema, was selten vorkommt, auch bei so Diskriminierungsthemen und Diskriminierungsprozessen. Und das andere, das muss man einfach auch sagen, ist die Tatsache, wenn jemand ostdeutsch ist. Also diese Erfahrungen und alles das. Und wenn jemand ankommt und dessen Familie hat wirklich diese krassen Transformationserfahrungen und diese krassen Brüche und Massenarbeitslosigkeit, Abwertung, Entwertung und alles das erlebt und du hast heute noch ganze Landstriche, das wird Jahre, Jahrzehnte, Generationen brauchen, bis die Leute da wieder auf die Beine kommen oder es eine Annäherung gibt an westdeutsche Lebensverhältnisse. Das ist schon krass und da habe ich mich immer gefreut, wenn ostdeutsche Personen zu mir ins Gespräch gekommen sind und wir die Möglichkeit geben konnten, da nochmal ein bisschen Plattform zu schaffen. Und Stimme zu geben, ne?
Ja, muss ich auch total sagen. Mich hat vor allem auch in den Gesprächen, auch im Vergleich zu meiner eigenen Geschichte, dann immer sehr beeindruckt, was die alles schon erlebt haben. Auch in ihrem Engagement, oft auch einfach im unfreiwilligen Engagement, einfach nur, weil man da in einen Ort hereingeboren ist oder aufwächst, wo eben ganz andere Verhältnisse stattfanden. Ne? Also bei mir in meinem westdeutschen weißen Gymnasialumfeld war das überhaupt kein Problem, sich da so punkig anzuziehen, weil es war halt cool und Nazis raus-Button an der Brust zu tragen und so. Das war natürlich in ostdeutschen Orten in den 90ern eine völlig andere Geschichte und ist es ja offensichtlich bis heute. Und da haben mich die Gespräche und auch das Engagement auch ebenfalls sehr, sehr beeindruckt. Wir sind schon weit über unserer vorgegebenen Zeit.
Was? Das kann gar nicht sein.
Nee, aber wir sollen noch
Fake
ein,
News.
noch ein Spiel spielen,
ja, okay.
Wo ich vorher schon sagen muss, ich glaube, das fällt mir sehr schwer. Und das ist unsere Mecker- und Schwärmecke heute. Normalerweise ist es nur die Mecker-Ecke. Und unsere Gäste sollen dann in dieser Mecker-Ecke eine Minute lang über irgendwas herziehen und meckern und wir sagen immer, ja, schlimme Sachen werden rausgepiepst und so. Und meistens sind die Leute dann gar nicht so wütend, wie wir das vorher vielleicht irgendwie denken.
Gehofft haben.
Genau. Und wir beide sollen jetzt, einer von uns oder eine von uns soll meckern und die andere Person soll schwärmen. Gibt es etwas, was du lieber machen möchtest?
Also ich würde vielleicht sagen, wir drehen Geschlechterstereotype um und ich schwärme und du fluchst wie so ein norddeutscher Hafenarbeiter oder so.
Okay.
Und dann, ich muss jetzt mir nur überlegen, worüber ich schwärmen will.
Ja, okay, soll ich anfangen?
Ja, mach du mal.
Okay, ich muss hier noch unseren kleinen, hier ist es, das muss ich finden.
Ganz schön.
Also, ich weiß nicht, ob ich eine ganze Minute hinkriege, aber was mir immer noch, viele von euch wissen das schon, die auch zuhören, aber was mir richtig auf den geht, ist die Situation rund um Inklusion in Deutschland, auch die Diskussion in den letzten Jahren, auch das, was im Koalitionsvertrag drin stand und in großen Teilen nicht umgesetzt wurde, dass ich mir auf jeder Veranstaltung von irgendwelchen selbsternannten ExpertInnen und Leuten, die sagen, ja, ich habe 20 Jahre lang mit diesen Behinderten gearbeitet, ich weiß, was ich tue, anhören muss, dass erstmal die Barrieren in den Köpfen verschwinden müssen. Das nervt mich alles maßlos. Wir brauchen wirklich nach dem Vorbild des ADA in den USA viel, viel größere Verpflichtungen, vor allem auch für die Privatwirtschaft. Ich kann mir auch auf Instagram diese ganzen Videos, die das Herz erweichen sollen. Heute hat mir eine Freundin eins geschickt. Das war allerdings nicht in Deutschland, aber wo sehr viele Schülerinnen und Schüler mit einer körperlichen Behinderung gemeinsam mit anderen auf eine Schule gehen und der Spielplatz in diesem Ort ist nicht barrierefrei gewesen und dann haben die Schüler selbst, Kinder, sich engagiert, Geld eingesammelt und diesen Spielplatz umgebaut. Und das ist natürlich furchtbar herzerweichend, aber meine erste Reaktion ist, warum ist dieser Spielplatz nicht von vornherein barrierefrei gebaut worden? Und es gibt solche Aktionen auch in Deutschland, Spielplätze barrierefrei zu erbauen und das wird immer alles ganz groß gelobt, aber am Ende muss man sagen, es ist prozentual, sind es einfach viel zu wenige und so ist es in jedem Bereich. Alle Themen, alle Sozialthemen, auch Armut, worüber wir gerade gesprochen haben, die Wohnungssituation, all das sind für Menschen mit Behinderungen in Deutschland nochmal dreimal so wichtige Themen. Wir haben immer noch viel zu viele Werkstätten, in denen Menschen nicht annähernd den Mindestlohn verdienen. Und diese dieser Wohlfahrtskapitalismus und dieser Blick von oben herab und dieses leicht grinsende, ach ja, ja, wir kümmern uns doch schon, ich kann es nicht mehr hören. Und ich glaube, ich bin auch richtig, mir das für dieses Jahr vorgenommen, dass ich auf jeder Veranstaltung richtig agro bin, was dieses Thema angeht. So.
Agro Berlin, Ninja. Ja.
Agro Hannover.
Agro Hannover. Von der Skyline zum regelmäßig durchgefeudelten Bordstein.
So, jetzt darfst du schwärmen.
Ah ja. Das Jahr fing ja letztes Jahr fing gar nicht so schlecht an. Es gab Berichte über Vernetzungstreffen von Rechtsextremen und darüber sind derart viele Menschen auf die Straße gegangen, dass ich selber überrascht war. Also ich habe, wie viele andere, dem Braten auch nur so halb getraut, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber die Tatsache, dass Millionen Menschen auf die Straße gehen und sich gegen Ausgrenzung, Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus engagieren, das ist schon etwas gewesen, wo ich zumindest soweit stolz drauf war, dass ich dachte, ey, was sind das für Bilder, die jetzt um die Erde gehen, die im Ausland rezipiert werden. Die Deutschen stehen auf gegen Rechtsextremismus. Und das ist etwas, wo ich ganz schön stolz war und ziemlich glücklich darüber war, dass das relativ lange die Nachrichten und die Schlagzeilen beherrscht hat. Und dann, wie gesagt, ging es eben weiter mit der Aufarbeitung von Kindesmissbrauch in der evangelischen Kirche. Da könnte ich auch noch mehrere Minuten lang in die Meckerecke wechseln, aber ich bin erstmal froh, dass es das überhaupt gibt, dass wir nicht mehr so hochmütig sind gegenüber den katholischen Glaubensbrüdern und das von uns wegschieben, sondern da in irgendeiner Form jetzt mit der Aufarbeitung beginnen. Dann muss ich sagen, das hat etwas mit mir selber zu tun. Ich bin Vorsitzender der Jury des Grimmer Online Awards in diesem und letztem Jahr gewesen. Und zu sehen, welche tollen publizistischen Angebote es gibt, die sich politisch, gesellschaftlich, sozial mit den Verhältnissen unserer Welt beschäftigen, das hat mich immer auch sehr, sehr glücklich gemacht. Das ist eines der Dinge, die ich immer wirklich gerne und mit großer Freude gemacht habe. Das dass es so viel Engagement gibt, so viel Kreativität gibt, um beispielsweise das Dritte Reich, den Holocaust und die Ermordung der jüdischen Bevölkerung und der jüdischen Nachbarn nachzuzeichnen und dafür zu sorgen, dass die Leute es verstehen, was da passiert ist und sich in irgendeiner Form einsetzen, dass es halt nicht mehr so wird. Dann muss ich sagen, ging es ja weiter mit unserem Podcast, den ich sehr gerne gemacht habe, und wo wir einfach so mit wenig Budget und wenig Schubkraft immer wieder coole Leute finden, die, also mittlerweile Dutzende, die sich ehrenamtlich engagieren, die aktivistisch sind, mit teilweise ja auch selber wenig auf der hohen Kante und vielen, vielen Hürden, die sie zu meistern haben. Ganz, ganz fantastisch. Und auch in den USA sehe ich das immer wieder. Ich sehe es auch im Ausland, in allen möglichen anderen Ländern. Da tun sich Leute zusammen, vernetzen sich, ob es jetzt beim Thema Klima ist, beim Thema Armut ist, beim Thema, weiß ich nicht, Diskriminierung ist, beim Thema Ostdeutschland ist, beim Thema I don't know. Es gibt kaum etwas, wo es nicht Aktivismus gibt. Und das ist gut. Es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht irgendwo irgendeine Form von Aktivismus auffindbar machen lässt. Und wo es Aktivismus gibt, wo es ein kleines Fünkchen Hoffnung gibt, ich habe bei der Zeit jetzt einen Text geschrieben über die Deutsche Bahn und die Menschen, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, die das mit großer Leidenschaft, mit großem Herzblut machen. Überall dort, wo Menschen leidenschaftlich ihren Kram machen, um das Leben von anderen Menschen irgendwie besser zu machen, das wärmt mein Herz und davon schwärme ich.
Oh, das schließt sehr gut. Ich hatte zwei Sachen für die Werbeanzeige, für unsere persönliche. Und das erste war Susi und der Instagram-Account Keine Erinnerungskultur. Mhm. Und sie hat ja auch, glaube ich, den Grimme Online Award für diesen Account gewonnen, wenn ich mich nicht täusche.
Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, dass sie nominiert ist.
Oder nominiert. Ich glaube, letztes Jahr war, glaube ich. Wie auch immer, das ist eine meiner Wunschgäste für unseren Podcast dieses Jahr. Mhm. Also Grüße gehen raus an die Redaktion. Ich würde gerne mit der Macherin von dem Account Keine Erinnerungskultur quatschen. Und dann gehen wir doch direkt rüber in unsere Werbeanzeige. Und dann kannst du beginnen.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Ich muss unsere Moderatorin und mich selber ein bisschen enttäuschen. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Spezielles mitgebracht, was ihr möglicherweise nicht kennt. Aber wir nehmen es heute auf, mal gucken, 13. Januar 2025. Es ist aktuell gerade minus 1 Grad. Letzte Nacht waren es, glaube ich, minus 10. Das macht das Leben für Menschen, die auf der Straße sind, wahnsinnig schwer, gefährlich und zuweilen tödlich. Wir brauchen mehr Unterstützung, wir brauchen mehr Geld, Infrastruktur beim Thema Unterstützung und Hilfe bei Obdachlosigkeit. Wir brauchen mehr Kältebusse, wir brauchen mehr Wohnhäuser oder Möglichkeiten, wo Leute Zuflucht suchen können. Das ist vollkommen klar. Wir brauchen deutlich mehr Unterstützung, wenn Menschen so wenig Perspektive in ihrer Heimat haben oder verfolgt werden, dass sie fliehen. Auch diese Leute sind den Witterungen ausgesetzt. Diese Leute sind bei minus 10 Grad irgendwo an den europäischen Außengrenzen. Das kann so nicht bleiben. Die Organisationen, die sich dort engagieren, in der Seenotrettung engagieren, die kennt ihr. Also wer diesen Podcast regelmäßig hört, der kennt alles das. Bitte spendet Geld, bitte unterstützt, bitte guckt, dass wir in irgendeiner Form zumindest diese größten Härten, Minusgrade auf der einen Seite oder 50 Grad, wenn es Hochsommer ist, und Leute, die keinen Schutz haben und dem ausgeliefert sind, dass wir die irgendwie aus der Schusslinie nehmen können, dass wir die in irgendeiner Weise ja unterstützen können, Hilfe geben können. Unterstützt, spendet, gebt Geld. Und wenn ihr jemanden habt, den ihr aus diesen Bereichen kennt, der mehr Stimme braucht oder dessen Stimme wir laut machen sollten, dann schreibt uns gerne und wir versuchen, diese Person einzuladen und hier zu interviewen.
Ich schließe mich mit etwas Allgemeinerem an. Ich durfte die letzten 3 Jahre den Deutschen Engagementtag moderieren. Da treffen sich immer ganz viele haupt- und ehrenamtlich Engagierte. Und deshalb auch aus den Erfahrungen der Gespräche auf und neben der Bühne möchte ich gerne Werbung dafür machen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wenn man ganz orientierungslos ist und gar nicht weiß, was man machen soll, kann man sich an die freiwilligen Agenturen vor Ort wenden. Da gibt es wirklich für jedes Alter, jedes Geschlecht Möglichkeiten, sich in irgendeiner Form zu engagieren, selbst wenn man selber glaubt, man kann gar nichts weitergehen, kann man das sehr wohl. Vor allen Dingen möchte ich jüngere Leute, und damit ist man tatsächlich schon gemeint, wenn man unter 50 ist, dazu aufrufen, sich zu engagieren, denn vielen, vielen Vereinen und Institutionen, die sehr gute ehrenamtliche Arbeit machen, fehlt der Nachwuchs. Und es ist wichtig, dass es diese Institutionen weiterhin gibt. Und die sind eben auf eure Hilfe und auf euer Engagement angewiesen. Und deswegen hiermit Werbung für die freiwilligen Agenturen. Informiert euch und bringt euch ein. Das kann man auch einfach vor Ort machen. Das muss gar nicht das große Ganze sein. So. Und damit, das war's. Das war unser Jahresrückblick auf das Jahr 2024, und genauso motiviert oder vielleicht umso motivierter starten wir ins Jahr 2025 und freuen uns auf alle unsere Gäste, oder Steven?
So machen wir es. Ich habe letztens gelesen, dass wir dem Jahr 2050 jetzt deutlich näher sind als dem Jahr 2000. Das war erschreckend. Aber es ist einfach so, also auch wenn es uns nicht gefällt, dieser Realität müssen wir uns stellen. Ja, ich hoffe, ihr macht das Beste aus diesem Jahr. Ich hoffe, dass ihr alle ganz erfolgreich seid. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr uns abonniert auf Instagram, TikTok, Spotify, Apple Music, Podcast, Tick, Block, Schnock, weiß ich nicht, was es gibt.
Gibt uns gerne eine Bewertung, da freuen wir uns alle drüber.
So ist es. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis dann. Tschüssi.
Ciao.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.